Caroline Ehmke mit ihrem neuen Buch. Was war es über Gewalt und Klima? Caroline Ehmke, Sie sind eine international gefragte Denkerin und Rednerin. Zu vielen Themen wurden vielfach ausgezeichnet, haben Ihren eigenen Podcast. Möglicherweise kennen ihn einige unserer HörerInnen in aller Ruhe. In Berlin und der Region kennen sicherlich auch viele ihre monatliche Diskussionsveranstaltung Streitraum an der Schaubühne Berlin. Und auch kuratorisch sind sie immer wieder tätig. Wie beobachten Sie das Thema zurzeit, weil wir gerade schon ein bisschen über Hoffnung sprachen, die Sie ja offenbar nicht verlässt? Sprechen wir zu wenig über Hoffnung, über Möglichkeiten, über Auswege aus Krisen, über Menschlichkeit, über Utopien gar?
Ja, ich glaube, dass wir definitiv zu wenig über Hoffnung sprechen. Ich glaube auch, dass wir zu wenig über unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten sprechen. Aber ich glaube, dass das auch kein Zufall ist. Also Hoffnungslosigkeit oder vielleicht kann man auch sagen, ja, die Lähmung oder das Gefühl von Ohnmacht oder das Gefühl von Hilflosigkeit oder auch das Gefühl von Unübersichtlichkeit. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele empfinden, oder von Erschöpfung. Das ist auch gemacht. Also das ist auch etwas, was ja, politische Bewegungen und Regime auch wollen. Also alle Regime, die ja autoritär sind, die illiberal sind, die antidemokratisch sind, haben auch ein gehöriges Interesse daran, dass wir als Zivilgesellschaften, dass wir als BürgerInnen uns auch selber ohnmächtig glauben. Insofern glaube ich, ist das eine große Aufgabe oder vielleicht auch eine Aufgabe für die Medien sicherlich, aber auch, ich glaube, für alle, die in der Öffentlichkeit stehen, eben wieder in Möglichkeiten zu sprechen, auch Utopien zuzulassen und nicht von vornherein als ja, Hirngespinste oder als blanken Idealismus sozusagen zu denunzieren.
Ja, Utopien sind so ein bisschen in Verrufenheit geraten, habe ich das Gefühl. Das hat sicherlich auch historische Gründe. Aber ich frage mich auch seit vielen Jahren, warum wir nicht viel mehr darüber sprechen, wie wir eigentlich miteinander leben möchten. Mhm. Auch die Parteien nehmen das selten in den Mund.
Was ist denn Ihre Antwort darauf? Also was vermuten Sie denn, warum darüber nicht so viel gesprochen wird?
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Verunsicherung ist. Ich fände es schön, wenn wir gemeinsam darüber nachdenken. Es geht ja erstmal um ein gemeinsames Nachdenken. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man mal Menschen nach der Basis eines guten Lebens weltweit fragt, kommt man wahrscheinlich sehr schnell auf immer den gleichen Nenner, der da möglicherweise heißen könnte, ich habe das Bedürfnis, meine Nachkommen in Frieden aufwachsen zu lassen mit möglicherweise genügend Wasser, wenn auch oder schön wäre es, wenn es fließend wäre, ja, und mit einem gewissen Lebensstandard genügend Nahrung und Bildung. Wenn wir uns darauf schon einigen könnten, dann wäre das doch gar nicht schlecht.
Ja, aber ich glaube, das wäre zu wenig. Also ich glaube, es braucht schon mehr Vokabularien einerseits. Also ich glaube, es braucht präzisere Begriffe für das, wie das dann ausbuchstabiert werden soll, wie das dann hergestellt werden soll. Ich glaube, wir sehen das, wenn wir nur mal einen Begriff nehmen, der sicherlich auch genannt werden würde bei der Vorstellung, was denn das gute Leben ausmacht, wäre sicherlich Freiheit.
Mhm. Freiheit, Gerechtigkeit, ja, so. Fällt mir auch noch ein.
Und ich glaube, wir sehen in den letzten Jahren, wie es immer wieder rechten Bewegungen und Parteien gelungen ist, den Freiheitsbegriff für sich zu okkupieren. Ja, und insofern glaube ich, da gibt es auch da geht es auch dann an die Substanz. Ich glaube auch, dass wir beispielsweise bei der Frage, wie wir denn leben wollen, die Frage der Klimagerechtigkeit thematisieren müssen. Und ich finde total faszinierend, wie es eigentlich gelungen ist, dass sozusagen die Autolobby sich den Begriff der Freiheit verschrieben hat. Und man fragt sich ja, also sozusagen, wenn man da guckt, wie da alles im Stau steht, wie die das eigentlich als Freiheit verstehen können. Ja. Und ich würde eben eher sagen, all diejenigen, die an Klimagerechtigkeit interessiert sind, müssen eben auch thematisieren, dass wir unabhängig sein wollen, frei sein wollen von fossilen Regime, von autoritären
Regimen. Sie geben mir
Regime.
Natürlich also, jetzt das perfekte Stichwort für den zweiten Aufsatz ja, in Ihrem Buch. Ja. Denn das ist kürzlich erschienen. Das zweite große Thema Ihrer Vorlesung, die kürzlich bei Waldstein erschienen sind, ist nämlich das Klima.
Ja.
Auch hier vielleicht ein Zitat vorneweg. Wer schreibend über das nachdenkt, was wahr ist, schreiben Sie, wer sein schreibendes Leben lang vor allem über Gewalt nachdenkt und wie sie Menschen versehrt, muss auch über die Gewalt der Klimakrise sprechen, die schon in der Gegenwart Tod und Zerstörung anrichtet, aber die absehbar, vorhersehbar, unweigerlich weiter unsere Lebenswelt und Existenz versehren und bedrohen wird. Sie waren vor einigen Jahren auf einer Forschungsstation in der Arktis und offenbar hat dieses Erlebnis Ihre Sichtweise auf das, was Klima und Gewalt bedeutet, wesentlich verändert.
Ja, also Entschuldigung, ja, ich bin sicherlich jemand, die da hinterherhinkt. Ich habe die Frage des Klimawandels viel zu spät, also in meiner eigenen jetzt Biografie, in ihrer Dringlichkeit begriffen. Und habe dann aber eine ganze Weile lang erst versucht, sozusagen lesend aufzuholen. Und dann bin ich eben an ja die Forschungsstation in New Orleans gereist, an der KlimaforscherInnen aus der ganzen Welt zusammenkommen, an dieser Forschungsstation. Ganz unterschiedliche Disziplinen, also Glaziologen, Meeresbiologinnen, Physiker, also alle möglichen akademischen Hintergründe und eben auch ganz unterschiedliche Nationalitäten, die dort forschen. Und das war schon wirklich eine Bruchstelle in meinem Denken, das muss ich schon sagen.
Was haben Sie da gesehen?
Also das Erste ist, man sieht eben nichts. Das ist schon faszinierend, dass man eben auf einmal in einer Landschaft ist, die unbesiedelt ist. Einfach weiße, fast konturlose weiße Landschaft. Ich habe natürlich auch Gletscher gesehen. Wir haben uns auch bewegt und eben auch mit den unterschiedlichsten Wissenschaftlern gesprochen. Und ich glaube, das, was sich am dringlichsten mir eingeschrieben hat von dieser Reise, also jetzt neben dem Sinnlichen, neben dem Optischen, war die Verzweiflung
der WissenschaftlerInnen.
Der WissenschaftlerInnen, diese absolute Verzweiflung darüber, dass wir es nicht kapieren. Ja, und ja. Es war körperlich spürbar, diese Verzweiflung. Und ich bin zurückgekommen von der Reise nach Berlin und würde sagen, ich habe auf die Welt anders geschaut als vorher.
Was wurde Ihnen denn da bewusst, außer diese Verzweiflung, dass es im Prinzip schon viel zu weit ist? Sie sprechen dann auch von dem Begriff des Kipppunktes als Beispiel für Ignoranz. Der Begriff sei ein Euphemismus. Wie hat sich das da nochmal für Sie niedergeschlagen?
Also eine der Sachen, also vielleicht kann man das konkret machen, also eine der Gespräche, die ich nie vergessen werde, glaube ich, war mit einem französischen Glaziologen, der jedes Jahr wieder dort auf die Forschungsstation gereist ist, um einen bestimmten Gletscher zu beobachten und zu erforschen. Und der eben beschrieb, dass wenn er jedes Jahr wieder käme, die geologische Formation sich so verändert hat unter der Erderwärmung, dass er mitunter die Stellen nicht wiederfindet, an denen er vorher gearbeitet hat. Ja. Und natürlich kann man sagen, ich glaube, nicht jeder muss an die Forschungsstation, an die Arktis reisen, um diese Einsicht zu haben. Ja,
also vermutlich auch nicht so klimafreundlich.
Ja, nee, also es ist vor allem auch ungünstig. Also ich glaube, also natürlich weiß man das auch von der Lektüre und man muss es auch verstehen über die Lektüre. Ich kann es jetzt nur von mir sagen, dass mir diese Reise eben noch einfach mal eine andere Dringlichkeit so vermittelt hat.
Das Problem ist, wir alle sind VerursacherInnen des Klimawandels, der Klimakatastrophe, könnte man eigentlich auch sagen. Da ist die eigene Verstrickung ja ganz offensichtlich, über die Sie auch im Gewaltkomplex immer wieder nachdenken. Ja. Die Verstrickung ist auch ein ganz wesentlicher Begriff Ihres Arbeitens, Ihres Denkens. Und das macht es ja nicht einfacher. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma für sich um?
Also ich glaube gar nicht so sehr, dass es jetzt auf mich individuell ankommt, aber ich glaube, dass der Punkt ganz wichtig ist. Ich glaube, dass man den auch anerkennen muss. Ich glaube, so wie ich bei der Gewaltfrage ja auch darüber nachdenken muss, wie sind wir verstrickt, ja, also wir im globalen Norden, wir als Weiße, wir als EuropäerInnen, aber auch bei der Frage, welche Art von Abwehr, was ich vorhin beschrieben habe, ja, welche Art von Abwehr habe ich, diese Gewalt wirklich zu begreifen. Und das gibt es natürlich bei der Klimafrage auch. Ich sag mal, wenn ich mein ganzes Leben lang in einer Industrie gearbeitet habe oder im Bergbau gearbeitet habe und mein Leben lang meinen eigenen Körper zugerichtet habe in einer Tätigkeit, von der ich bislang dachte, dass ich stolz darauf sein kann, weil sie die Familie ernährt hat, weil sie irgendeine Form von Wohlstand gebracht hat, ja. Und jetzt plötzlich denken zu müssen, dass das, was ich mein Leben lang gemacht habe, zerstörerisch war, das ist natürlich schwer. Und ich glaube, wir kommen in diesem Klimadiskurs nicht weiter, wenn wir diese Emotionen nicht ernst nehmen. Also ich glaube, man muss verstehen, woher so eine Abwehr auch kommen kann. Und man muss sie so adressieren, ja, dass sie sich hoffentlich in was Konstruktives wandeln lässt. Aber ohne Anerkenntnis der, ja, ich glaube eben auch dieser Emotionalität und der Verstrickung erzeugen wir eben mehr Widerstand, als dass wir mobilisieren.
Ihr Schreiben verstehe ich auch immer als ein trotz allem, Caroline Imke. Sie schreiben von einem utopischen Vorgriff. Ich möchte ganz gerne unser Gespräch auch nochmal damit beenden, mit genau diesem utopischen Vorgriff. Geht es Ihnen zum Beispiel in Sachen Klima auch so? Da könnte man ja sicherlich sagen, es ist zum Verzweifeln, weil eben Menschen sich mit diesem Thema so gar nicht beschäftigen möchten. Das ist zumindest mein Eindruck. Und wenn, dann ist man schnell auch bei Diskussionen, dass die einen sich bevormundet fühlen und überhaupt nicht verstehen, wie das Ganze vonstatten gehen soll, dass wir klimaneutral auf Erden leben. Also sehen Sie da auch ein Fünkchen Hoffnung? Gibt es einen utopischen Vorgriff?
Also nochmal, ich neige jetzt eben einfach gar nicht zur Hoffnungslosigkeit. Das ist mir nicht, das habe ich nicht. Ja, das liegt mir nicht. Aber ich würde auch sagen, wir sollten eben doch immer auch vertrauen darauf, dass wir in der Zivilgesellschaft auch eine große, große Zustimmung haben. Und wir in den letzten Jahren auch immer wieder in Deutschland eine Zivilgesellschaft erlebt haben, die helfen wollten. Das war bei der Krise 2015, also dem Sommer der Migration. Mhm. So, es gab eine ungeheure Bereitschaft, ungeheure Hilfsbereitschaft. Das war bei der Pandemie so. Es gab eine ungeheure Bereitschaft zur Fürsorge und zur Solidarität mit anderen. Und ich glaube, das gibt es auch bei den Klimafragen, dass es einen viel größeren Grundkonsens gibt und Menschen sich eher, ich glaube, auch eingeladen sehen wollen, mitwirken zu können. Wie das dann geht, ist dann sicherlich kontrovers und auch sicherlich auch nicht einfach. Aber in dem Sinne, glaube ich, braucht es eben auch ein Denken und ein Sprechen in Möglichkeiten und nicht immer nur in Katastrophen.
Ja, die Frage ist ja, wie wir da hinkommen. Ich habe neulich am Museum für Kommunikation einen Spruch gelesen, den ich stark fand. Da stand nämlich, warum tun wir nicht, was wir wissen? Gerade in Sachen Klima.
Ja, ne? Gut, okay.
Da klingt
ich sagen,
jetzt sehr
ja,
simpel.
Ja, da sind wir natürlich alle, hoppeln wir da hinterher. Da würde ich sagen, ich weiß auch sehr viel mehr, als ich dann so tue. Und ich würde auch
klar,
sagen, ich bin
da besteht
auch
eine große Kluft.
Ich glaube, das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben schaue, da würde ich sagen, das ist natürlich überall inkonsequent. Ja,
also es ist jetzt. Das meinte ich auch mit dem Dilemma, was es ja, auszuhalten
da
gibt's
gibt. Da gibt es überhaupt ne? gar. Und ich glaube, das kann niemand da jetzt irgendwie eine reine Lehre erfüllen. Aber die Klimafragen sind eben nicht einfach Fragen individueller Ethik, sondern es sind politische Fragen, es sind strukturelle Fragen, es sind ökonomische Fragen. Es ist die große soziale Frage der Gegenwart und der Zukunft. Ja, und ich glaube auch nicht, es gibt nicht hier die Klimakrise und da die soziale Frage, sondern es ist eine soziale Frage. Ja. Und insofern, glaube ich, wäre es falsch, wenn man immer dann nur schauen würde, ja, was machst du denn in deinem Privatleben und trennst du den Müll ordentlich oder isst du vegan? Das ist, also das, darum kann es echt nicht gehen.
Wie kommen wir denn wieder hin zu einem konstruktiven Sprechen über, zu Möglichkeitsräumen?
Naja, ich glaube, dass wir ja im Moment vor allem erstmal darüber nachdenken müssen, in welchen Öffentlichkeiten sprechen wir überhaupt und welche Plattformen, welche Foren geben uns überhaupt noch die Möglichkeit, so zu sprechen, dass nicht ja eben Hass und Desinformation
dominiert. Und davon erleben wir ja gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viel.
Ja, und davon, ich glaube, das ist auch mit einigermaßen einer Systematik eben gerichtet auf diejenigen, die immer noch für ein ja, humanistisches, universalistisches Wir streiten. Also die werden besonders betroffen und besonders angegangen mit Hass und Lügen und eben auch die KlimaaktivistInnen. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, was Luisa Neubauer abbekommt.
Die kann nur noch mit Personenschutz unterwegs sein. Das ist ja,
klar. Aber ich meine, aber da muss man eben sagen, das ist nicht allein das Problem von Luisa Neubauer. Also da müssen wir alle als Gesellschaft sagen, das geht nicht.
Ich möchte ganz gerne enden mit einem weiteren Zitat aus Ihrem Buch, Was wahr ist über Gewalt und Klima. Es braucht ein Erzählen, schreiben Sie, das nach vorne hin aufzeigt, was sein könnte, wie wir leben wollen und auch können. Es braucht ein Erzählen, das gleichermaßen wahr und utopisch ist, das der Apokalypse und der Gewalt absagt und schreibend das begründet, was es herstellen will, Humanität. Caroline Imke, herzlichen Dank für Ihren Besuch auf Radio 3. Und was wahr ist über Gewalt und Klima, ist bei Waldstein erschienen, 124 Seiten, 20 Euro.